willkommen beim Leuchtturm zum Sonnenuntergang, ein Podcast über das Leben mit dem Tod. Wir sprechen hier regelmäßig mit Menschen, die direkt oder indirekt mit dem Tod zu tun haben. Mein Name ist Sonja Böhm und ich arbeite bei Bestattung Michael Schütt. Die Passion meiner heutigen Gesprächspartnerin ist das Spiel. Leicht daneben, fast ernst und ganz bei dir. So steht es zumindest auf dem Instagram-Profil. Und ich freue mich heute sehr auf die Clownin Bettina Gläske. Hallo.
Hallo.
Stell dich gern einmal vor.
Ja, mein Name ist Bettina Gläske und ich bin Clown und Klinik-Clown. Ja.
Ja.
So. Mal sehen, was ich noch so über mich zu erzählen habe im Laufe der Aufnahme.
Ich hoffe doch einiges. Wie bist du zum Clown gekommen?
Oh, das war eine ganz interessante Bürobegebenheit. Ich wollte im Grunde genommen eigentlich eine Malausbildung machen, eine Ausdrucksmalausbildung und habe dort dann leider keinen Platz mehr bekommen. Und ich saß zu der Zeit in einem Großraumbüro, habe als IT-Expert KPDM-Systeme betreut und habe dann das mit einer Kollegin, ich sage, ach Mensch, ich ärgere mich gerade so sehr, ich habe diesen Platz nicht mehr bekommen in dieser Ausbildung bei den Lehr- und Wanderjahren. Und dann sagt sie, du, ich mache gerade eine Clownsausbildung. Und ich so, wie eine Clownsausbildung? Clown, das machst du? Und das war dann, ja, sagt sie, das ist ganz toll, das macht total viel Spaß und das mache ich hier in Hamburg bei Uli Tamm und melde dich da doch mal an, da gibt es Schnupperkurse. Ja. Und gesagt, getan. 5 Minuten später hatte ich den Telefonhörer in der Hand, habe aufs Band gesprochen und habe dann über die Internetseite von die Clownschule habe ich dann mich angemeldet zu einem Schnupperkurs. Das war 2009.
Mhm. Klasse.
Ja, und dann hat alles so seinen Lauf genommen.
Genau.
Ja. Grundbasisausbildung Clown und dann später dann noch die Klinik-Clowns-Ausbildung in Hannover und ganz viele Workshops bei wahnsinnig tollen Workshop-Leiterinnen und Leitern und ja, verschiedensten Themen und Kontexten.
Ja. Was lernt man in der Ausbildung zum Clown?
Tja. Na, auf jeden Fall, dass Scheitern immer auch eine Option ist. Und und dass man sich dafür nicht zu fürchten braucht. Und aber auch das Schöne ist, dass es so innere Ressourcen gibt, die lernt man kennen, von denen wusste man gar nicht, dass es die gibt.
Mhm.
Zum Beispiel, ja, mein Clown mag zum Beispiel gerne Glitzer. Also interessanterweise, ich habe aber als Bettina und im normalen beruflichen Kontext oder auch ja, bei mir ist selten was Glitzerndes zu finden, also eigentlich gar nicht. Und dann hatte ich auf einmal, glitzernden Button erst, also ganz vorsichtig, dann hatte ich hier nochmal eine glitzernde Tasche oder. Es durfte dann so langsam immer mehr zu meiner Figur dazukommen. Sehr dezent, aber es durfte glitzern und es durfte auch mal pink sein und ja, einfach solche, ja, das sind reine Äußerlichkeiten. Man lernt natürlich unglaublich viel über sich.
Mhm.
Perspektivwechsel, auch es hat auch was mit Achtsamkeit zu tun, auf die innere Stimme zu hören, auf mit sich verbunden sein, mit seinem Inneren, ja, auch, dass einfach alles da ist, da Authentizität darf sein, muss sein sogar.
Mhm.
Ja. Also es ist so viel, was man lernen kann, wenn man eine Clownsausbildung macht, dass es sich auf jeden Fall für jeden lohnt, eine Clownsausbildung zu machen. Und jeder nimmt andere Dinge mit. Und es ist nun auch schon so lange her, ja, dass ich das jetzt mich gerade so ein bisschen frage, ich überlege gerade, was war denn noch was ganz, die Ruhe ist es auch. Also das ist diese Präsenz, die stattfindet, wenn man als Clown auf einer Bühne ist, also die es braucht einfach.
Mhm.
Präsenz, das Dasein, das mit dem Publikum zusammen sein, das Publikum ja sich angucken lassen natürlich auch, wenn man da auf einer Bühne steht alleine und dann ist da ein Publikum, aber auch mit dem Publikum zu spielen und das dazu zu nehmen und ja und sich auch zu interessieren für das, was vor einem passiert. Also es gibt ja noch ganz viele unterschiedliche Aspekte, auch das eine ist der Bühnenclown, das andere ist natürlich der Klinikclown.
Mhm.
Aber als Clown ist es immer wichtig, einfach, ich bin interessiert an meinem Gegenüber und ich will nicht interessant sein. Ja. Darum geht es auch viel.
Hm. Interessiert und offen, ne?
Mhm.
Also
offenen Herzens, genau.
Ja, genau.
Mhm. Das
dürfte vielleicht den einen oder anderen nicht so schockieren, aber ich habe auch mal einen Schnupperkurs gemacht als Clown und da ging es halt erstmal nur darum, neugierig zu sein auf alles, was einem vor die Nase kommt.
Genau. Neugierig sein, beobachten. Als Clown mit der roten Nase ranzugehen, angenommen, nur ein Regentropfen fließt die Fensterscheibe runter und man beobachtet mit dieser roten Nase oder auch manchmal auch einfach nur mit dieser inneren Haltung des Clowns, braucht nicht immer eine rote Nase, beobachtet man diesen Weg von diesem Regentropfen wirklich. Das ist so im Hier und Jetzt zu sein.
Mhm.
Und das ist so wunderbar, was da alles stattfinden kann. Nur bei der Beobachtung eines Regentropfens, wenn man das mit so einer clownesken Haltung einfach mal wahrnimmt.
Ja. Was ist dann der Unterschied? Du hast gesagt, du hast hier erstmal in Hamburg die Ausbildung gemacht und bist dann in Hannover die Klinik-Clown-Ausbildung gemacht. Mhm. Was ist da der Unterschied? Oder was lernt man dann noch als Klinik-Clown dazu?
Als Klinik-Clown ist es wichtig, vor allen Dingen natürlich auch in einem sensiblen Arbeitsbereich, den Krankenhäuser, Seniorenheime, Hospize, auch mit Menschen in Krisensituationen umzugehen. Genau, also wie verhalte ich mich da? Es wird, das Ganze bekommt einen Rahmen, ja. Also ich darf nicht mehr uneingeschränkt meinen inneren Clown zum Ausdruck bringen, sondern es kommt alles eben diesen Rahmen des Klinik-Clowns. Und genau, wie gehe ich achtsam auch in eine Begegnung? Was erwartet mich möglicherweise auch in einem Krankenzimmer? Wie spiele ich mit meinem Duopartner, mit meiner Duopartnerin? Man lernt aber auch Musik einzusetzen in so einem Einsatz oder auch Zaubertricks. Man lernt Hygiene-Geschichten, auch ethische Themen werden besprochen und so weiter und so fort. Genau, also es ist nochmal ein ganz eigener Bereich.
Mhm. Ja, spannend. Und du hast dich auch noch zum Focusing-Coach ausbilden lassen. Spielt das in dein Clown-Sein hinein?
Ja, also Focusing und Clown sind für mich die Möglichkeit, einfach das, was ich außen wahrnehme, also die Wahrnehmung, diese ganz feine, sensible Wahrnehmung, einfach auch zu erspüren, was braucht es jetzt in diesem Moment für mein Gegenüber?
Mhm.
Und aber gleichzeitig auch, was brauche ich, um diesem Gegenüber gut zu begegnen, ohne dass ich irgendwie zu viel reingebe oder auch zu viel mitnehme.
Mhm.
So, also das ist für mich das Wichtigste gewesen. Und es ist einfach ganz schön, dieses wirklich feinfühlige Erspüren des Moments, was ich da vor allen Dingen auch gelernt habe. Und auch dieses radikale Annehmen dessen, was da ist, ohne das zu überspielen und damit dann einfach zu sein. Ohne das wegzudrücken.
Ja.
Also ohne zu sagen, nee, es wäre jetzt vielleicht besser, wenn ich das und das mache, auch wenn ich das und das spüre.
Mhm.
Das ist nämlich der falsche Weg. Dann geht es meistens schief. Dann ist die Begegnung nicht echt oder wahrhaftig. Das spürt das Gegenüber sofort.
Mhm.
Dann ist oft irgendwo eine Barriere oder eine Grenze beim Gegenüber. Und das macht das Spiel dann oft schwer, kaputt oder missglückt. Ja.
Ja. Mhm. Das heißt, es war aus Clown-Perspektive nochmal eine gute Ergänzung, das Focusing.
Ja, vor allen Dingen habe ich ja auch eine Zeit lang die Klinik-Clowns-Ausbildung hier in Hamburg geleitet.
Mhm.
Und dafür braucht es ja auch diese feine Wahrnehmung für Gruppen und für Menschen, um das auch zu transportieren und auch mitzugeben, tatsächlich, was es so braucht. Dafür habe ich das hauptsächlich eben auch gemacht.
Ah, okay.
Genau. Aus trainingstechnischen Gründen.
Ja.
Keine Ahnung. Also ja, für die Ausbildung war das einfach wichtig auch.
Ja.
Mhm.
Spannend. Was ist für dich der Reiz des Clowns?
Der Reiz des Clowns ist für mich, dass ich in dem Moment, wenn ich meine Nase aufsetze, einfach alle anderen Konzepte fallen lassen kann.
Okay.
Also ich bin dann nicht mehr Besucherin oder Freundin oder Ehefrau, Mutter, Lehrerin, was es da so alles gibt. Mhm. Das wird eben alles abgelegt. Und dann schlüpfe ich einfach in diese Rolle. Oder es ist ja keine Rolle, es ist einfach eine Haltung. Also ich möchte das irgendwie nicht als Rolle definieren, sondern ich nehme eine Haltung ein, die pur ist, die authentisch ist und die offen ist für Begegnungen mit Menschen, ohne dass sich mein Gegenüber jetzt Gedanken machen muss, wer ist da jetzt vor mir? Mhm. Mhm. Sondern es ist eine Figur, die frei ist von allem, von Konzepten, von Meinungen, von Vorbelastung.
Mhm.
Also es gibt mir einfach die Freiheit, tatsächlich in Begegnung zu gehen.
Ja.
Pur.
Wenn du die Nase aufsetzt, ist es dann so, als wenn du aus deinem Bettina-Ich schlüpfst und damit auch deine Sorgen, die du vielleicht in dem Moment hast, hinter dir lässt?
Ja, schon. Also da gehört schon auch noch das ganze andere dazu. Wenn ich jetzt in eine Einrichtung gehe und ich habe ja mein Kostüm dabei, es gibt auch ein bisschen Make-up und ich lege so nach und nach meine Alltagskleidung ab und schlüpfe eben in meinen Kostüm und lege ein dezentes Make-up auf und setze mir dann auch noch die rote Nase auf. In dem Moment verwandle ich mich eben immer mehr von Bettina zu Paula oder Ellie, je nachdem, wo ich gerade bin.
Mhm. Okay. Zwei Clowns. Mhm. Welcher Clown steht für was?
Also Ellie Spirelli Papillotti Macaroni von Gnocchi ist der vollständige Name.
Okay.
Ist mein Clown, der hauptsächlich im Einsatz war für die Klinik Clowns Hamburg,
okay,
e.V. und dort dann eben in Kinderkliniken, im Kinderhospiz. Und die Paula von Welt, das ist meine andere Clownsfigur, das ist mein freier Clownsname. Also die habe ich eben unabhängig von Vereinen, da bin ich eben ganz frei und selbstständig. Mhm. Und aber auch in Seniorenheimen. Ich bin auch einmal im Jahr bei den unsichtbaren Eltern auf einem Friedhof, mhm, so nach der Kirchen. Genau, und da bin ich auch Paula von Welt.
Mhm. Paula von Welt, ein schöner Name. Aber auch Ellie Spirelli.
Papillotti Macaroni von Gnocchi La Poel.
Ach, fantastisch.
Kann auch das mit dem La Poel kann ich gerne mal aufklären, weil das gehört nämlich auch noch zur Clownsausbildung tatsächlich. La Poel ist ja die Bratpfanne auf Französisch.
Okay.
Und ich habe einmal einen Clownskurs besucht, ein Clownseminar, da haben wir Objekte verkörpert. Und ich war eine Bratpfanne.
Okay.
Und es war ein großartiges Wochenende, mir einfach zu erlauben, jetzt eine Bratpfanne zu sein, ein ganzes Wochenende. Das war so ein tolles Erlebnis. Also das wirkt bis heute nach, das ist jetzt schon ganz viele Jahre her, aber es war, die war schmiedeeisern und die wurde von einem französischen Sternekoch benutzt und auf so einem Lagerfeuer, aber eben auch wurde damit gebraten und sie war dreisprachig, weil ich zu diesem Zeitpunkt einfach auch noch einen Job hatte, mit wo Englisch, Französisch und Deutsch gesprochen wurde und ich immer ins Schleudern kam mit diesen ganzen Sprachen und dann konnte ich das alles, ich konnte diesen ganzen Kauderwelsch mal so richtig rauslassen und erspüren, wie das eigentlich ist, wenn ich da einfach mal so frisch und frei von der Leber weg als Bratpfanne agiere in diesen ganzen, das habe ich alles da reingelegt und das war wunderbar. Also ja. Ich, wie gesagt, ich kann es nur empfehlen, Clownsausbildung, macht das Leute. So.
Diese Sprachverwirrung hatte ich mal bei einem anderen Job, wo viele internationale Kollegen auch dabei waren, unter anderem Franzosen, Niederländer, Engländer, Spanier. Und ich war am Telefon und ich hatte eine Französin am Ohr und ich kann ein bisschen Französisch verstehen, aber mein Schulfranzösisch ist so lange her, dass ich das wirklich nicht mehr als gut bezeichnen kann. Und ich meinte dann so, ich wollte sagen auf Französisch, einen kleinen Moment, ich stelle sie weiter. Und rausgekommen ist, un momento, por favor. Okay, ja gut. Und um mich herum brach alles zusammen, weil sie gemerkt haben, dass ich eigentlich Französisch antworten wollte, dann Spanisch bei rauskommen.
Wunderbar.
Genau,
also wunderbar, ein wunderbar clownesker Moment.
Definitiv.
Tatsächlich.
Also, hat sehr zur Erheiterung beigetragen. Ja. Du bist als Clown unterwegs, in Krankenhäusern, Hospizen und auch in Seniorenheimen.
Mhm.
Wie unterschiedlich sind die einzelnen Einrichtungen?
Ja, sehr unterschiedlich. Also in Krankenhäusern ist es ja tatsächlich so, dass die Menschen dort noch mehr in Krisensituationen sind, vor allen Dingen Angehörige auch, gerade bei Kindern. Und da ist natürlich auch der Klinikalltag oder Krankenhausalltag ist natürlich mit sehr viel Stress, will ich jetzt gar nicht sagen, das ist ein doofes Wort, aber sehr viel. Ja, es ist einfach ganz viel los in Krankenhäusern.
Ich kann sagen, und ganz viel mit Termin gebunden, ganz, ne?
Genau. Also, und die Kinder und die Angehörigen sind oft in einem wirklichen Ausnahmezustand. Mhm. Das muss man einfach schon mal klar haben. Dann weiß man nie, wem man begegnet. Also, man klopft an eine Tür. Also man bekommt natürlich vorher eine Übergabe vom Pflegepersonal und dann klopft man an eine Tür, weiß aber nie, was ist dahinter.
Mhm.
Und man muss sich in Sekundenbruchteilen tatsächlich auf eine Situation einlassen. Also wahrnehmen, was ist da, was kommt mir entgegen, was kann ich reingeben. Man muss rucki-zucki natürlich immer gleich auch gut erspüren, was es braucht und sich auch die Zeit nehmen. Tatsächlich, also rucki-zucki ist gar nicht richtig an der Stelle, sondern wirklich erstmal wahrnehmen, schauen, was braucht es und dann geht es los, möglicherweise in eine Intervention, wenn man fühlt, das ist gut gerade.
Mhm.
Oder eben es gibt ja auch dann möglicherweise die Situation, wo man sagt, okay, wir gehen jetzt lieber wieder oder wir klopfen später nochmal an oder ja. Also man muss da tatsächlich in kürzester Zeit wahrnehmen und schauen, was es braucht. In Seniorenheimen wiederum, da ist die Situation klar, das ist das letzte Zuhause der Menschen.
Mhm.
Man begegnet denjenigen dort immer wieder oder irgendwann dann auch nicht mehr.
Genau.
Das muss auch klar sein. Also es ist, die Menschen sind oft nicht unbedingt sehr gerne sofort da, also sofort gerne da, weil sie oft aus gesundheitlichen Gründen in Seniorenheime kommen, weil sie eben sich zu Hause nicht mehr selbst versorgen können. Also sie sind nicht mehr selbstbestimmt in dem Moment, sondern wenn sie da sind, sind sie fremdbestimmt und das macht viele nicht glücklich.
Mhm.
Und damit umzugehen, also es gibt viel Schweres da, einfach, es ist viel Schweres da in Seniorenheim. Aber ja, es gibt tolle Pflegekräfte und es gibt schöne Interventionen und viele Häuser sind gut darin, die Menschen dort zu begleiten.
Mhm.
Ja, und wenn, vor allen Dingen, wenn wir als Clowns dort eingeladen werden und da sein dürfen, dann ist das auch immer schon ein gutes Zeichen, dass die sich um diese Bewohner auch wirklich bemühen und kümmern. Und manche Senioren, die freuen sich schon tatsächlich sehr auf unser Kommen. Die genießen das dann auch, selbst mal wieder im Mittelpunkt zu stehen und angenommen zu sein und einfach auch gesehen zu werden, wahrgenommen zu werden.
Ja.
Eben nicht nur als zu pflegende Person, sondern auch als der Mensch, der dahinter noch ist.
Mhm. Ja. Arbeitet ihr auch mit Demenzmenschen?
Ja.
Mhm. Weil da finde ich es immer ganz spannend. Ich habe vor Urzeit mal einen Artikel gelesen, in dem sinngemäß stand, der Mensch vergisst vielleicht den Gegenüber, aber den Humor vergisst er nicht. Oder das Lachen oder die Emotion vergisst er nicht.
Mhm.
Da kommen mit Sicherheit ja auch dann wieder die Clowns ins Spiel, oder?
Ja, unbedingt, ja.
Gibt es Menschen im Altenheim oder auch in Krankenhäusern, die Angst vor Clowns haben?
Ja, das gibt es. Und das darf auch sein, also das ist ohne Frage. Denn oft kriegen wir schon vom Pflegepersonal, also im Kinderkrankenhaus ist es meistens so, das Pflegepersonal sagt schon Zimmer, geht da mal nicht rein, das Kind hat Angst vor Clowns. Das ist meistens schon eine Information, die dann von den Eltern dahin geflossen ist. Genau, das ist dann das eine. Oder auch gerade Jugendliche sagen oft so, oh, ich habe Angst vor Clowns, geht weg. Dann gehen wir auch weg. Also wir wollen niemanden dazu zwingen, jetzt uns toll zu finden. Oder also das ja sowieso nicht.
Genau, ihr seid
aber,
ja.
Genau, aber oder wir würden darüber nie hinweggehen.
Mhm.
Denn das ist eine ernstzunehmende Sache, natürlich, Angst vor Clowns. Das akzeptieren wir selbstverständlich. Mhm. Und dann gibt es eben in dem Moment keine Clowns-Intervention. Manchmal ist es dann tatsächlich auch so, dass dann aus der Ferne doch mal geguckt wird oder geluschert wird. Aber auch das ist dann, ich nehme das dann wahr und sehe das, freue ich mich darüber, aber würde dann auch nie weiter rangehen. Denn das ist die Distanz, die dieser Mensch möglicherweise braucht, um mich jetzt zu erleben.
Ja. Gehst du als Clown anders auf Kinder zu als auf Erwachsene?
Ja, selbstverständlich schon. Ja, das sind ja schon auch die zwei Namen, ne? Also ich habe auch lange auf einer neurologischen Station gespielt für Erwachsene und da ist das Spiel schon auch ein anderes. Mhm. Also auch das ganze Dasein, ne? Weil da braucht es dann doch nochmal so ein bisschen mehr, naja, so innere Überzeugung für das Gegenüber, dass wir hier richtig sind. Weil ganz oft kriegt man dann natürlich zu hören, oh, ihr seid hier falsch, die Kinderstation ist eine weiter unten oder ist ein Stockwerk tiefer. Mhm. Und dann eben zu sagen, nee, wir sind schon vollkommen richtig. Wir wollen ja hier sein, dürfen wir reinkommen.
Ja.
Und dann ist die Verwunderung oft groß, aber die Intervention selbst hat dann natürlich auch eine ganz andere Qualität und geht oft in eine andere Richtung als bei Kindern natürlich.
Wenn du von Intervention sprichst, was genau muss man sich darunter vorstellen? Mit Sicherheit immer ganz unterschiedliche Sachen, aber kannst du was exemplarisch mal erzählen?
Ein gutes Beispiel, was eine gute Clowns-Intervention ist, zum Beispiel auch ein bestimmtes Lied passt gerade möglicherweise.
Okay. Und das stimmt man dann an mit dem Gegenüber?
Genau. Also die meisten, gerade bei den Senioren, auch viele demente Menschen, kennen Liedertexte immer noch sehr gut.
Mhm.
Und dann so ein wunderschönes altes Volkslied anzustimmen, also Humor ist ja nicht nur lustig sein, sondern es ist ja auch ein Fließen von und Dasein lassen von Gefühlen und Gespürtem und eine Weichheit und Durchlässigkeit, die da sein darf, um Verbindungen zu schaffen. Und wenn man dann ein Lied einstimmt und gemeinsam merkt, ah, okay, da wird mit eingestimmt und dann singt man einfach zusammen dieses Lied und vielleicht auch nochmal ein zweites und unterhält sich dann zum Beispiel angenommen, vielleicht auch Max Rabe, wenn der weiße Flieder wieder blüht. Das ist ein wunderschönes Lied zum Einstieg jetzt im Frühjahr auch. Und dann geht es ja auch um Liebesgeschichten. Und dann kann man auch ein bisschen weiterspinnen. Ach ja, wie war das denn damals bei Ihnen so, Liebesgeschichten oder?
Der erste Kuss.
Der erste Kuss, genau, das Frühjahr. Oder auch, wenn bei Capri die rote Sonne im Meer versinkt. Früher sind total viele Leute gerne nach Italien in den Urlaub gefahren. Es ist unglaublich. Mhm. Ich dachte immer nur bei uns. Aus Baden-Württemberg, so die Richtung, ich bin in Baden-Württemberg aufgewachsen, aber auch hier aus dem Norden tatsächlich sind die Menschen auch nach Italien gefahren und die freuen sich dann so über so ein Lied, das sie vielleicht lange nicht gehört haben und stimmen dann damit ein. Manchmal wird dann noch gemeinsam getanzt. Ja, solche Dinge, das ist bei Senioren immer ein schöner Einstieg, Musik sowieso.
Ja.
Und bei Kindern muss man eben immer so ein bisschen schauen, was ist im Zimmer, was ist da. Da liegt manchmal auf dem Nachttisch liegen Bücher oder irgendwelche Spielsachen. Vielleicht kann man da irgendwie was, nimmt man schon mal so ein bisschen von der Persönlichkeit auf, was dieses Kind so gerade mit sich bringt. Und dann guckt man eben, ja, da kann man vielleicht auch was mit einem kleinen Zaubertrick bewirken oder ja, mit einem kleinen Spiel mit dem Kuscheltier. Ja, oder auch mit Namen. Name ist auch immer ein wunderbares Spiel, wenn man einfach, also mein Name gibt ja nun viel her und wenn ich mich dann vorstelle, dann ist es auch immer, oder nicht immer, aber es ist dann manchmal einfach auch ein Spiel, dass meine Clownskollegin sich das überhaupt nicht merken kann, wie ich heiße. Und die Kinder können dann natürlich auftrumpfen und sagen, ich habe es mir gemerkt.
Ja.
Okay, vielleicht helfe ich dann auch nochmal so ein bisschen und Clownskollegin eben nicht. So.
Ja. Das heißt, ihr geht auch immer zu zweit ins Zimmer rein?
In den meisten Fällen ja, okay. Genau. Vor allen Dingen, wenn wir für den Verein im Einsatz sind.
Du hast in deiner Einleitung erzählt, dass du auch für unsichtbare Eltern e.V., glaube ich, ne, tätig bist. Was genau machst du da?
Ich bin einmal im Jahr zur Nacht der Kirchen gemeinsam mit dem Verein der unsichtbaren Eltern und der wunderbaren Pastorin Birgit Berg. und der Friedhofsverwalterin Birgit Kattner und noch Sisters in Seoul. Also es ist eine ganz schöne Gemeinschaft, die dort mittlerweile sich gefunden hat. Und da gibt es eben zur Nacht der Kirchen einmal im Jahr ein Lichterfest. Und da geht man gemeinsam, wird erst in der Kapelle zusammen gesungen. Es finden kleine Wortbeiträge statt durch die unsichtbaren Eltern. Und dann geht man gemeinsam über den Friedhof tatsächlich. Okay. Ich bin da als Clown Paula dabei. Und dann singen wir an den Gräbern und an bestimmten Punkten. Und es ist alles wunderschön beleuchtet mit kleinen Fackeln, mit Lichtern, die Bäume, schöne Punkte. Und das ist eine ganz besondere Art und Weise, auf einem Friedhof zu sein mit Menschen und dort Begegnungen einfach stattfinden zu lassen. Mit diesen Menschen, mit dem Tod natürlich und aber auch mit Menschen, die jetzt da ganz zufällig so vorbeikommen und sich einfach nur wundern, aha, einen Clown auf dem Friedhof.
Ja.
Und es ist ganz interessant, was dann da auch für schöne Begegnungen stattgefunden haben. Also einmal saß eine Frau vor der Kapelle, ziemlich verlassen und traurig auf einer Bank und ich habe mich einfach nur so daneben gesetzt als Paula und ich spürte schon, wie sie irritiert war, aber es fand dann ein ganz leiser, einfacher Kontakt statt. Einfach, indem ich gefragt habe, ob ich einen Augenblick einfach neben ihr sitzen bleiben dürfte. Und dann hat sie gesagt, ja. Und dann saßen wir einfach nur da. Und es war irgendwie, es veränderte irgendwas in der Stimmung in dem Moment. Mhm. Und es war einfach ganz schön zu spüren. Und das ist so eine ganz, ganz feine Art zu sein auf Friedhöfen, mit trauernden Menschen auch, mit Menschen, die Verlust erfahren haben.
Mhm.
Genau, also es ist eine ganz tolle und wertvolle Veranstaltung.
Kann ich mir sehr stimmungsvoll vorstellen.
Ja, ist es auch tatsächlich. Mhm.
Klasse. Auf welchem Friedhof findet das statt?
Auf dem Friedhof in Tondorf.
Okay. Mhm.
Und zur Nacht der Kirchen, genau, im September.
So. Ja, vielleicht sollten wir noch dazu sagen, dass der Verein der unsichtbaren Eltern, da geht es um die Eltern, die während der Schwangerschaft oder kurz danach.
Spät in der Schwangerschaft, genau, oder auch während der Schwangerschaft ein Kind verloren haben oder eben genau kurz nach der Geburt. Ja.
Sogenannte Sternenkinder verlieren.
Genau.
Wie gehst du damit um, dass du ja nicht weißt, ob im nächsten Besuch der Mensch immer noch in dem Zimmer ist? Gerade in Altenheimen ist ja durchaus gegeben, dass da jemand verstirbt.
Also oft zeichnet sich das ja auch schon ab. Aber es gab auch schon Momente, da ist es einfach, weil in dem Pflegeheim ist es Alltag. Und wenn wir dann nach 14 Tagen wiederkommen, dann ist da manchmal einfach schon ein neuer Bewohner, eine neue Bewohnerin. Dann ist das tatsächlich so.
Mhm.
Also das ist in dem Moment, man hat ja oft die Geschichte auch mitgekriegt und man weiß, dass es oft einfach auch eine Erlösung ist.
Mhm.
Man erinnert sich dann vielleicht nochmal als Duo jetzt, dass man nochmal kurz drüber spricht, aber im Grunde genommen hat es dann während des Spiels oder an dem Tag dann keinen Bestand mehr.
Ja.
Mhm.
Was machst du zum Ausgleich? Also das macht ja trotzdem was mit einem, wenn man merkt, da ist wieder
jemand
gegangen.
Mhm. Also es bleibt schon, also diese Trauer, die da ist, es ist ja immer auch wenn es im Grunde genommen eine fremde Person ist oder eine nicht lang gekannte Person ist, die so ein bisschen Trauer findet immer seinen Platz im Herzen.
Mhm.
Aber die darf auch wieder gehen.
Ja.
Also es ist gut, sie wahrzunehmen und drum zu wissen, und auch nochmal eine Erinnerung an ein Spiel zu haben oder an eine Begegnung, die man hatte. Aber es ist dann auch gut, das wieder gehen zu lassen. Und das passiert dann oft schon, wenn man aus der Nase geht, aus dem Kostüm geht, aus dem Haus wieder rausgeht.
Mhm.
Dafür ist eben die Nase auch der Filter, das Kostüm, die Clownsfigur.
Ja. Mhm. Gibt es psychologische Unterstützung für dich in der Klinik-Clown-Community?
Mhm.
Also gäbe es die, wenn...
Nein, die gibt es nicht. Und ich muss auch sagen, die gibt es leider nicht. Es gibt regelmäßige Supervision, die angeboten wird vom Verein Klinik-Clowns Hamburg. Und alles andere ist Also auch ich habe mir natürlich auch regelmäßig dann mal ein Coaching gesucht, um mit meinen Themen dann da auch so ein bisschen Freiraum wieder zu schaffen und zu finden. Aber so richtig eindeutige psychologische Betreuung für Klinik-Clowns gibt es meines Wissens nicht. Ja, eben leider nicht.
Also was schade ist, ne? Weil genau. Ihr seid ja auch mit an der ersten Stelle und
ja.
Vielleicht nicht immer und auch nicht für jeden, aber manchmal wäre eine Anlaufstelle ganz gut, dass man sagt, ich brauche jetzt mal jemanden zum Reden.
Ja, genau. Also dafür gibt es dann die Möglichkeit natürlich, sich bei unserem Supervisor einen Termin zu machen, aber das ist dann auch, musst du dann auch alles auf eigene Kosten natürlich machen oder ja.
Wie ist deine Sichtweise auf Vergänglichkeit und wie ist die Sichtweise deines Clowns auf die Vergänglichkeit?
Die Vergänglichkeit. Ich denke, die Vergänglichkeit ist ja ein Prozess. Also es vergeht etwas, es ist dann vorüber und sei es eben nun auch das Leben eines Menschen oder das eigene. Und es gehört ja irgendwie so dazu, das Vergängliche zum Leben, damit daraus auch dann vielleicht wieder Neues entstehen kann.
Ja.
Und nimm das immer dann so mit Hermann Hesses Worte, wohl an den Herz, nimm Abschied und gesunde.
Die Stufen.
Genau, ja. Das trägt mich oft sehr durch viele Situationen, auch gerade so im eigenen Leben, wenn Dinge vergehen, vorbei sind, nicht mehr stattfinden. Und man sich dann so auch sagt, so heiter sollst du Raum um Raum durchwandern, an keinem wie an einer Heimat hängen.
Mhm.
Und das ist einfach gut, auch zu wissen, ja, nichts gehört mir, ist alles vergänglich. Und dann kann ich damit, denke ich, hoffe ich auch, entsprechend umgehen. Es kommt natürlich immer auf die eigene Lebensphase an.
Ja, das stimmt.
Ob es leichter fällt oder weniger leicht.
Ja. Wie behältst du deinen Humor?
Oh ja, das ist tatsächlich eine gute Frage. Der ist da. Das ist ein Teil von mir.
Mhm.
Und auch genauso wie mein innerer Clown da ist und Teil von mir ist.
Mhm.
Und das begleitet mich durch schwere Zeiten sehr. Und dieses Gespür dafür zu haben, ja, ich kann alles auch, naja, durch die rote Nase betrachten. Ja, doch, genau. Also ich kann mir die Erlaubnis geben, ich darf mir die Erlaubnis geben, eben auch alles durch die rote Nase zu sehen. Ohne es lächerlich zu machen, auf jeden Fall. Ne? Also auch, ich darf auch Trauer zulassen. Also ich darf alle meine großen Gefühle da sein lassen. Das ist ja auch was Wesentliches, eine wesentliche Eigenschaft des Clowns. Also, dass große Gefühle auch groß sein dürfen. Ne? Ja. Dass ich sie nicht verstecken muss. Also ich darf traurig sein. Ich darf auch wütend sein. Und ich darf mich auch freuen. Und also die Gefühle zu erspüren und da sein lassen zu dürfen, dass ich diese Erlaubnis habe und mir auch immer wieder ins Bewusstsein rufe. Ja, und so behalte ich meinen Humor. Einfach, indem ich alles da sein lasse und wahrnehme und ja, und nicht kleinrede oder wegdrücke.
Ja. Darf der Clown mehr als Bettina?
Der darf anders als Bettina. Ah, so ist das. Okay, das ist dann schon interessant auch, wenn dann so eine Erkenntnis kommt.
Ja.
Ja. Ich hatte einmal ein irres Erlebnis in der Clownsschule tatsächlich auch. Ich hatte es morgens ziemlich eilig, ich war wieder spät dran, wir wollten um 10 anfangen und ich hatte mir meine Stiefel angezogen, alles, was ich so gegriffen hatte, es war Winter und stelle fest, in der Clownsschule, ich habe 2 verschiedene Paar Stiefel an. Die waren beide vom Absatz gleich hoch. Und das eine hat aber einen Keilabsatz, das andere einen normalen Absatz. Das eine war, ja, keine. Die waren schon in ihrer Art völlig unterschiedlich. Mhm. Und ich bin damit tatsächlich in diese Clownschule gegangen und habe dann festgestellt, also das muss man sich auch mal vorstellen. Also ich habe in dieser Eil und Hast, war ich so unachtsam, also dass ich diese 2 verschiedenen Schuhe gegriffen habe. und habe das in der Clownschule festgestellt. Und das Schöne war, ich musste so herzlich darüber lachen, dass das so ist, weil das war ein Geschenk. Das ist eine Erinnerung. Das ist so eine tolle Erinnerung. Und das da sein lassen zu dürfen, ohne dass ich mir jetzt, dass es mir peinlich war und ich hier meine Schuhe schnell mal verstecken oder dass ich mir überlegt habe, Gott, wie komme ich denn jetzt nach Hause mit zwei verschiedenen Schuhen, wenn das jemand sieht? Um Gottes Willen. Ja, und das darf, sowas darf eben sein. Ja. Also im Gegenteil, das, sowas braucht es im Leben, solche kleinen Schätze, wo man denkt, oh, das könnte eigentlich auch peinlich sein, aber nee, das ist eigentlich auch menschlich.
Ja, und der Clown erlaubt es, weil der darf ja scheitern.
Genau.
Mhm. Wir müssen mehr scheitern dürfen.
Mhm. Ja, scheitern ist so eine Kernkompetenz des Clowns.
Ja.
Ja. Also scheitern ist ja in dem Moment auch, es nimmt ja diese negative Konnotation daraus auch, also dieses sollte man rausnehmen, ne? Also denn es ist ja was ganz Wunderbares, was einem einfach auch so mit dem Finger zeigt, ey, hier ist irgendwas jetzt mal grundsätzlich schiefgelaufen. Ne? Also ja. So wie Alexis Sorbas auch, der sagt, was für eine wunderschöne Katastrophe. Als diese Brücke war das, glaube ich, die sie da gebaut haben. Oder,
Eine kleine Anmerkung aus dem Schnittraum, weil wir es nicht angemerkt haben, was Alexis Sorbas ist. Es ist ein Film aus dem Jahr 1964. Unter der Regie von Michael Kakoyanis mit Anthony Quinn in der Hauptrolle. Und es geht um eine Seilbahn, die bei der Inbetriebnahme direkt zusammenbricht. Und da kommt es am Ende zum Tanz.
Und genau so ist es. Und dann wird getanzt und dann wird gelacht und dann wird das Leben weitergelebt, weil das Leben geht weiter.
Ja. Ja.
Man hat nur eine Erfahrung mehr dabei. Manchmal ist es schmerzlich und es darf auch da sein, der Schmerz und die Trauer darüber, dass es schiefgegangen ist. Aber dann gibt es auch irgendwann den Wendepunkt, wo man sagt, ja, Mensch, ist doof gelaufen, aber irgendwie hat es mich am Ende doch vielleicht weitergebracht oder war auch richtig so.
Ja.
Also ist auf dem Weg im Grunde genommen das Stimmige zu finden, ist einfach Scheitern eine gute Option.
Ja. Auf jeden Fall.
Mhm.
Ich finde, letztendlich scheitern wir nachher alle am Leben. Weil der Tod ist 100% steht am Ende.
Mhm.
Und damit scheitern wir am Leben. Ganz, ganz am Ende.
Ist es wirklich so? Weil tatsächlich, der Tod gehört ja zum Leben dazu.
Ja.
Und im Grunde genommen ist es ja erfolgreich beendet, wenn du stirbst.
Wir scheitern mit dem Tod.
Ja, also da müsste ich drüber nachdenken, ob das Scheitern und ob Scheitern eine Form von Tod ist. Denn eigentlich ja nicht, weil im Grunde genommen in meiner Welt oder so wie ich das sehe, ist Scheitern ja eher dieses Hinfallen, Aufstehen, Krönchen richten, weitergehen. Ja. Also der klassische, einfach nochmal machen. So.
Ja.
Und das hat der Tod ja nicht in sich, ne? Also du kannst jetzt nicht nochmal, okay, mein Leben ist jetzt irgendwie futsch, aber mache ich doch nochmal neu. Also da müsste ich ja schon klar an Reinkarnation denken. Und dann wiederum, das ist ja auch eine interessante Frage. Wir haben einmal ich glaube, das war ein Welttag der Hospize auf dem Rathausmarkt. Da waren wir mal als Klinik-Clowns eingeladen. Ich weiß gar nicht, ob es den noch gibt. Und dann haben wir da Leute interviewt, wie sie mit dem Tod umgehen oder was sie vom Tod halten. Und da gab es so die unterschiedlichsten Meinungen. Und dann hatte ich mich mit einem jungen Mann unterhalten, der eben ganz klar an Reinkarnation dachte und an Wiedergeburt. Und dachte ich, ja, wow, das ist eine total tolle Einstellung. Und der scheitert ganz sicherlich nicht am Leben.
Ja. Auch nicht am Tod.
Nee. Ja.
Zu guter Letzt. Wie wird deine Arbeit bezahlt? Und ich möchte da kein Gehalt wissen, sondern einfach, bezahlen es die Kliniken, Hospize oder die Heime oder wird das alles durch Spenden finanziert?
Das ist ganz, ganz unterschiedlich tatsächlich. Also der Verein Klinik-Clowns Hamburg e.V. und alle anderen Vereine deutschlandweit auch, die sind oft Spenden finanziert und die schütten dann diese Spenden als Honorare aus an die freischaffenden KünstlerInnen, die dort eben tätig sind als Clowns und als Klinik-Clowns. Genau, also da gibt es Die Einsätze, das sind die meisten Einsätze in den Kinderkrankenhäusern tatsächlich, in manchen anderen Einrichtungen auch. Seniorenheime, die bezahlen oft selbst die Einsätze, die Honorare an die freischaffenden KünstlerInnen. Und dann gibt es manchmal auch so Einrichtungen, die haben so eine feste Spende. Gott, wie nennt sich das denn jetzt? Also die bekommen Gelder, um Klinik-Clowns, also meistens eine Spende, die für Klinik-Clowns gedacht ist, damit die dann Klinik-Clowns ins Haus holen, genau.
Okay. Mhm. Das heißt also, man könnte einen kleinen Spendenaufruf im Podcast machen und vielleicht kommt das ein oder andere zusammen.
Ja, gerne, gerne. Mhm. Gerne für die Klinik-Clowns Hamburg e.V., für die bin ich ja immer noch im Vorstand auch tätig momentan, ja.
Wer spenden möchte, in den Shownotes hinterlege ich alle Daten dafür. Liebe Bettina, vielen Dank für die Einblicke in dein Clown-Dasein.
Sehr gerne.
Wir haben gelernt, dass Bettina kein Glitzer mag, aber Elli Spirelli ein glitzerndes Wesen ist. Liebe Zuhörer und liebe Zuhörerinnen, euch vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Wir freuen uns über euer Feedback, über eine Bewertung und über Sterne, da wo es möglich ist. Gefällt euch dieser Podcast, empfehlt ihn gerne weiter und möchtet ihr keine Folge verpassen, dann vergesst nicht zu abonnieren. Folgt uns gerne auch auf Instagram und Facebook, hier sind wir unter Bestattung Michael Schütt zu finden. Unsere nächste Folge erscheint in einem Monat. Bis dahin bleibt gesund, eure Sonja.
Tschüss.